Zur Jahrhundertwende erstellte das Clay-Institut eine Liste 7 ungelöster mathematischer Probleme, deren Lösungen jeweils mit einem Preis von $1 Million versehen wurden. Die Millennium Problems. Diese Probleme sind genauso berühmt, wie sie schwer zu verstehen sind. In unserer kleinen Miniserie Millennium Problems erkläre ich die 7 verschiedenen Probleme und ihren Hintergrund. Wenn es euch nicht gefällt, kein Stress. Diese Miniserie ist ein Teil zur Überbrückung von Ferien und stressigen Zeiten und vielleicht entfacht es ja etwas in euch und ihr teilt dann am Ende eure $1 Million mit mir. Hallo, liebe FreundInnen der Mathematik. Mein Name ist Sam und ich studiere Biologie und sekundär ganz, ganz weit entfernt Mathematik. Und das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich mache für die Millennium Sam Problems Miniserie. Mal sehen, wie es funktioniert. Als erstes machen wir heute die Riemannsche Vermutung. Eins der Probleme, die tatsächlich schon im Jahrhundert davor als eins der führenden Probleme in der Mathematik galt. Heute reden wir über Primzahlen. Primzahlen, falls ihr es vergessen habt, sind Zahlen, die ein Produkt von 2 Integern sind, beziehungsweise Primzahlen können nur durch 1 und sich selbst in einen Integer geteilt werden. Ein Integer ist einfach eine ganze Zahl in Mathe-Sprache. Ich weiß nicht, manche Leute sagen Integer, manche Leute sagen ganze Zahl, ist wie es ist. Primzahlen gibt's in jeder Größe bis ins Unendliche. Wir wissen aber nicht wirklich, in welchen Abständen. Die kommen einfach irgendwie random vor. Und damit beginnen wir mit Gauss, Carl Friedrich Gauss, C.F. Gauss, unser Homeboy, der auch die gaussische Verteilung gemacht hat, kennt ihr vielleicht. Der hat voll viele Primzahlen ausgerechnet. Das war so dem sein Hobby. Der saß da und hat Primzahlen ausgerechnet. Ich glaube, bis in die 3 Millionen oder so. Und hat daraus eine Funktion gemacht. Und zwar eine Funktion, die zählt, wie viele Primzahlen es bis zu einem bestimmten Punkt x gibt. Also zum Beispiel bei x ist 2, also bis im Zahlenraum zu 2, da gibt es eine Primzahl, und zwar 2. Im Zahlenraum bis 3 gibt es dann 2 Primzahlen, nämlich 2 und 3. Im Zahlenraum bis 5 gibt es 3 Primzahlen, nämlich 2, 3 und 5. Und im Zahlenraum zu 10 gibt es 4 Primzahlen, und zwar 2, 3, 5 und 7. Das heißt, es ist so eine Stufenfunktion, wo es einfach immer höher geht, die praktisch die Primzahlen zählt. Gauss hat versucht, mit Hilfe von dieser Funktion zu beschreiben, wie Primzahlen aufkommen. Und zwar hat er gesagt, okay, der Anteil von den Primzahlen um eine Nummer x ist ungefähr 1 durch den Logarithmus von x. Das hat er so gesagt, ja. Okay, Carl Friedrich. Und das Deprimierende ist, diesen Primzahlsatz, also dieser Anteil von Primzahlen um x ist gleich 1 durch den Logarithmus von x, das hat er rausgefunden, als er 15 war. Autsch. Aber okay, it's fine, it's whatever. Das war dem sein Teil zur Diskussion. Danach gab's den Leonhard Euler, der Typ, dem auch die Schreibweise von f von x ist gleich y zugeschrieben wird. Also, wenn ihr jemals irgendwas in der Schule gemacht habt mit f von x und ihr euch gedacht habt, boah, Alter, der Typ, der das erfunden hat, ich hoffe, dem geht's schlecht, kein Problem, der ist jetzt tot. Der hat eine Funktion aufgestellt, die nennt man Zeta-Funktion. Und um die zu beschreiben, holen wir ein bisschen aus. Erstmal, lass über Konvergenz reden. Konvergenz ist die Qualität einer Funktion, dass die Summe aller seine Teile sich einer nicht unendlichen Zahl annähert. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber lass es einfach ein Beispiel durchsprechen. Und zwar die Summe von 1 durch 2 hoch x wäre ja 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das vorstellt, die Zahlen werden ja immer kleiner. Die Summe aller seiner Ergebnisse nähert sich dann natürlich der Zahl 1 an, aber kommt nie wirklich ran. Das Gegenteil von konvergent wäre dann divergent. Zum Beispiel f von x ist gleich x, ist eine divergente Funktion, weil 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, wenn du das alles zusammenzählst bis ins Unendliche, dann kommst du irgendwann bei unendlich an. Da gibt es kein Limit zu, wie groß diese Nummer werden kann. Während die Summe von allen Ergebnissen von 1 durch 2 hoch x immer kleiner sein wird als 1. Es wird nie größer als 1 sein. Genau. Und der hat eine konvergente Funktion beschrieben. Und das ist die Zeta-Funktion. Und die Zeta-Funktion ist mathematisch beschrieben als Zeta von s ist 1 durch 1 hoch s plus 1 durch 2 hoch s plus 1 durch 3 hoch s plus 1 durch 4 hoch s und so weiter und so fort. Und die ist immer konvergent, wenn s größer als 1 ist. Und jetzt kommen wir zu Riemann. Riemann, nachdem ja auch die Vermutung aufgestellt ist, das heißt, wir kommen jetzt zum juicy Stuff. Riemann hat sich überlegt, was, wenn wir für s keine ganzen Zahlen einsetzen, sondern komplexe Zahlen. Was sind komplexe Zahlen? Komplexe Zahlen, um die zu beschreiben, holen wir ein bisschen aus und wir reden erstmal über imaginäre Zahlen. Mathe dachte sich so, ja komm, lass nochmal ein bisschen raushauen, lass nochmal imaginäre Zahlen erfinden. Am besten kann man das beschreiben als 2 hoch 2 gibt ja 4 und minus 2 hoch 2 gibt auch 4. Aber was ist dann die Wurzel von minus 4? Welche Zahlen muss man mit sich selbst multiplizieren, damit du minus 4 kriegst? Und dafür hat man i erfunden. I für imaginär ist dasselbe wie die Wurzel von minus 1. Das heißt, die Wurzel von minus 4 ist dasselbe wie die Wurzel von minus 1 mal 4. Schlussendlich ist die Wurzel von minus 4 2i. Das heißt, imaginäre Zahlen sind einfach nur ein Vielfaches von i bzw. i selbst und i ist die Wurzel von minus 1. Und komplexe Zahlen wären dann zum Beispiel sowas wie 3 plus 2i. Und das ist eben in diesen zwei Teilen geschrieben, dem reellen und dem imaginären Teil. So wie man zum Beispiel 3,5 sagen würde. Das ist ja nur eine Zahl, 3,5, aber wir schreiben sie in zwei Teilen der ganzen Zahl, 3 und 1,5 dem Bruch. Wenn wir das nur als Bruch schreiben würden, dann wäre es ja... ...7,5. Quick Math. Und genauso ist das eben mit komplexen Zahlen. Da gibt es den reellen Teil. Das wäre dann 3. Lass uns den mal a nennen. Und den imaginären Teil, das wäre dann 2 für 2i. Den nennen wir jetzt einfach mal b. Supi dupi. Und diese komplexen Zahlen können wir visuell darstellen in einem Koordinatensystem mit der x-Achse, die dann die imaginäre Zahl beschreibt, also x ist gleich b, und der y-Achse, die den reellen Teil darstellt, also y ist gleich a. Und was Riemann herausgefunden hat, ist, dass nur für Zahlen, bei denen a, also der reelle Teil, über 1 ist, gibt es konvergente Zahlen. Das heißt, die Hälfte von dieser blöden Zeta-Funktion gibt es einfach nicht als konvergente Funktion. Und das fand der blöd, also hat er ein bisschen Mathemagie gemacht und die Zeta-Funktion so erweitert, dass für komplexe Zahlen, bei denen der reelle Teil auch unter 1 ist, was eingesetzt werden kann. Und damit findet er heraus, dass es Zahlen gibt, für die Zeta von s 0 sind. Das heißt, die Summe von den ganzen Nummern ist einfach gleich 0. Und für diese Zeta ist gleich 0, versucht er dann herauszufinden, für welche Zahlen ist das. Und er hat zwei verschiedene Gruppen von Lösungen rausgefunden. Und zwar einmal triviale Lösungen. Und es sind einfach nur verschiedene Nummern, die negative ganze Zahlen sind. Und die fand er nicht so interessant. Hat sich gedacht, okay, cool. Und nicht triviale Lösungen, die komplexe Zahlen sind. Und diese komplexen Zahlen haben alle in ihrem reellen Teil, also a, 1,5. Das nennt er die kritische Linie, weil wenn man die ganzen komplexen Zahlen der nicht-trivialen Lösung von der Riemann-Zeta-Funktion darstellen möchte, visuell, dann würden die ja eine Linie ergeben, weil die ja alle denselben Teil a haben. Was hat das jetzt mit Primzahlen zu tun? Was Riemann dann gemacht hat, er hat die Summe von allen nicht-trivialen Lösung für Zeta von s ist gleich 0 addiert und dann hat er gesehen, das ist so eine Schrittfunktion und die ist super ähnlich wie der Primzahlsatz. Und dann hat er den Primzahlsatz mit Mathemagie wieder, hat er den modifiziert, sodass dann sich tatsächlich herausgestellt hat, die Summe aller nicht-trivialen Lösungen von Zeta von s ist gleich 0 ergeben tatsächlich diesen modifizierten Primzahlsatz. Und das ist total cool, weil damit kann man natürlich dann Primzahlen vorhersagen. Du rechnest einfach eine nicht-triviale Lösung aus und findest damit dann eine neue Primzahl. Das ist total cool. Das einzige Problem damit ist, mathematisch haben wir noch keinen Grund dafür gefunden, noch keinen Beweis, warum das so ist. Und das heißt, das ist eben wirklich nur eine Vermutung, dass das das Gleiche ist. Und was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, sie haben nicht-triviale Lösungen ausgerechnet und geguckt, ob irgendwas rauskommt, wo der Teil A nicht ein Halb ist. Und bis jetzt hat der Computer noch überhaupt nichts gefunden. Die sind alle auf ein Halb. Aber wenn ein einziger nicht auf ein Halb ist, fällt das ganze Ding zusammen. Das ist tatsächlich das Problem. Wir müssen einen Beweis dafür finden, dass die Riemannsche Vermutung korrekt ist. Falls sie das macht, ruft mich an. Gib mir $500,000, damit wäre ich dann zufrieden. Also das war die erste Folge unserer kleinen Miniserie und ich hoffe, es hat Sinn gemacht und ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Mathe. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder mit einer richtigen Folge. Tschüss!